Ist toll hier. Solltet ihr immer so machen. Wobei ich mich vorhin gefragt habe, als so viele Kids hier waren, hätte ich nicht besser über den Froschkönig predigen sollen. Kann ich ja nochmal wiederholen. Heute ist das Thema der ungläubige Thomas. Und ich habe das so geschrieben, der ungläubige Thomas. Wie oft kommt uns dies entgegen? Das kann ich gar nicht glauben. Das mag ich nicht glauben. Und selbst wir Christen sagen von so vielem, was wir in der Bibel lesen, das ist doch einfach unglaublich, dass mir all meine Schuld vergeben ist. Mir. Unglaublich. Es ist schon so etwas mit dem Glauben. Vieles fällt uns ganz leicht zu glauben. Zum Beispiel, dass man eine recht große Chance hat, recht bald eine recht große Summe im Lotto zu gewinnen. Es gibt auch Menschen, die glauben, dass es auf anderen Planeten intelligentes Leben gibt. Und manche Menschen glauben, dass die Menschheit so intelligent ist, dass sie irgendwann einmal selber auf einem anderen Planeten leben können. Ist schon seltsam, zu was Menschen bereit sind zu glauben. Aber dass es einen Schöpfergott gibt, der diese wunderbare Welt und jeden Menschen erschaffen hat, ganz bewusst erschaffen hat, das glauben sie nicht. Oder immer weniger Menschen glauben das. Weil das ja bedeuten würde, dass es da jemanden gibt, der klüger ist als sie alle zusammen. Das geht natürlich nicht. Es ist schon so ein Ding mit dem Glauben. Und wie oft verlangen wir, das musst du mir einfach glauben. Ich mache mir manchmal einen Spaß daraus, wenn ich an der Tankstelle irgendwo ganz fremd tanke und ich werde gefragt, brauchen Sie einen Beleg? Dann sage ich ganz oft, das muss meine Frau mir glauben. Und ich habe immer das herrlichste Lächeln auf der Seite der Bedienung. Das muss meine Frau mir glauben. Paulus schreibt im zweiten Brief an die Korinther, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aber damit meinte er die neuen Gemeinden, die jungen Christen damals und uns. Jesus hat ganz anders mit seinen Jüngern geredet und reden müssen. Er hat ihnen viel erklärt, mit Bildern und mit Gleichnissen. Und er hat ihnen auch erklärt, dass er 3 Tage im Reich der Toten sein werde, um dann wieder aufzuerstehen. Er reißt den Tempel ein und baut ihn anschließend in 3 Tagen wieder auf, heißt es. Das hat er ihnen gesagt. Er persönlich, ihnen allen persönlich. Aber ist es deswegen verständlicher für sie gewesen? Wenn sie ihn doch dort oben am Kreuz haben hängen sehen und haben ihn sterben sehen, wenn sie ihn doch ins Grab gelegt haben, ins Grab legen mussten, wegen Pessach. Das war das größte Fest in Jerusalem und es war nicht gestattet, dass während des Pessachfestes ein Unreiner Leichnam innerhalb der Stadtgrenzen lag. Er musste begraben werden. Und ein riesiger Stein wurde davor gerollt und der wurde von römischen Wachsoldaten bewacht. Sie hatten das doch am Ende alles miterlebt. Das Ende all ihrer Hoffnungen. Ist da ein Mann wie dieser Thomas, den man so gerne den ungläubigen Thomas nennt, ist dieser Thomas dann so schwer zu verstehen? Was war eigentlich bisher geschehen? Jesus war angeklagt worden. Einige der Jünger haben sich regelrecht verkrochen. Einer hat ihn sogar verleugnet vor der Gerichtsverhandlung. Von wegen für ihren Lehrer einstehen, einen guten Leumund geben, Zeuge sein. Jesus war gekreuzigt worden. Eine Welt war zusammengebrochen für die Jünger. Wegen des bevorstehenden Pessachfestes musste er beerdigt werden. Es durfte während dieses hohen Festes kein Leichnam in der Grenzen der Stadt sein. Und dann waren am Ostersonntag früh morgens die Frauen zum Grab des Jesus gegangen, um ihn zu salben, so wie es jüdische Vorschrift ist. Und es heißt in der Bibel: Aber am ersten Tag der Woche sehr früh kamen sie zum Grab und trugen bei sich die wohlriechenden Öle, die sie bereit hatten. Sie fanden aber den Stein weggewälzt von dem Grab und gingen hinein und fanden den Leib des Herrn Jesus nicht. Und als sie darüber ratlos waren, siehe, da traten zu ihnen zwei Männer in glänzenden Kleidern. Sie aber erschraken und neigten ihr Angesicht zur Erde. Da sprachen die zwei zu ihnen: Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. Gedenkt daran, wie er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war, und sprach: Der Menschensohn muss überantwortet werden in die Hände der Sünder und gekreuzigt werden und am dritten Tage auferstehen. Und siehe, diese Frauen gedachten an diese seine Worte. Und weiter heißt es in der Bibel: Und sie gingen wieder weg vom Grab und verkündeten das alles den 11 und allen anderen Jüngern. Es waren aber Maria Magdalena und Johanna und Maria des Jakobus Mutter und die anderen Frauen mit ihnen, die sagten das den Aposteln. Und es erschienen ihnen diese Worte, als wär's Geschwätz. Und sie glaubten ihnen nicht. Nicht nur Thomas, alle anderen glaubten den Frauen nicht. Petrus aber stand auf und lief zum Grab und bückte sich hinein und sah nur die Leichentücher und ging davon und wunderte sich über das, was geschehen war. Warum also wundert man sich heute über diesen Thomas? Ungläubigkeit war doch gang und gäbe unter diesen Jüngern, bei diesen seinen Anhängern. Das war doch nichts Neues, nicht für Jesus. Ihr Kleingläubigen, warum ist euer Glaube so gering? Das waren Aussagen von Jesus seinen Jüngern gegenüber, als sie noch zusammen waren. Und es gibt noch mehr dieser Beispiele. Wir Christen, die wir jetzt und heute leben, können wir das so einfach verstehen, das mit der Auferstehung? Wir glauben es. Verstehen? Wir wollen es einfach glauben, weil unser Leben davon abhängt. Aber damals, so etwas hatte es noch nie zuvor gegeben. Woran also sollten sich diese Männer orientieren? Das waren alles einfache Menschen, Handwerker, Fischer. In der Bibel steht, ihr kennt diese Geschichte, und siehe, zwei von ihnen gingen an demselben Tag in ein Dorf, das war von Jerusalem etwa 60 Stadien entfernt, dessen Name ist Emmaus. Und sie redeten miteinander von all diesen Geschichten, und es geschah, als sie so redeten und einander fragten, da nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen, aber ihre Augen wurden gehalten, dass sie ihn nicht erkannten. Und ich kürze ab, und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot, dankte, brach's und gab's ihnen. Und in diesem Moment wurden ihre Augen geöffnet und sie erkannten ihn, und er verschwand vor ihnen. Wir Menschen, wir brauchen manchmal wirklich den Wink mit dem Zaunpfahl. Wir brauchen manchmal, dass uns jemand so den Knüppel auf den Hinterkopf haut, damit wir uns erinnern an das, was wir eigentlich schon immer gewusst haben. Aber wir vergessen es. Wir werden von so vielem abgelenkt, dass wir es vergessen. Darauf gingen diese beiden zurück nach Jerusalem und berichteten. Und auch da trat Jesus mitten unter die Jünger. In der Bibel steht, als sie aber davon redeten, trat er selbst mitten unter sie und sprach zu ihnen, Friede sei mit euch. Sie erschraken aber und fürchteten sich und meinten, sie sähen einen Geist. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so erschrocken und warum kommen solche Gedanken in eure Herzen? Denn ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ihr seht, dass ich sie habe. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen seine Hände und Füße. Da sie es aber immer noch nicht glauben konnten vor Freude und sich verwunderten, sprach er zu ihnen, habt ihr etwas zu essen? Und sie legten ihm ein Stück gebratenen Fisch vor und er nahm's und aß vor ihnen. Geister machen das nicht. Er sprach aber zu ihnen, das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss erfüllt werden, was von mir geschrieben steht im Gesetz des Mose und in den Propheten und den Psalmen. Da öffnet er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden und sprach zu ihnen, so steht's geschrieben, dass der Christus leiden wird und auferstehen von den Toten am dritten Tage und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Von Jerusalem an seid ihr dafür Zeugen und siehe, ich sende auf euch, was mein Vater verheißen hat. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Warum redet man da nur bei dem Jünger Thomas vom ungläubigen Thomas? Dieser Thomas war bei all den genannten Situationen gar nicht dabei. Der Unterschied ist, als man ihm von der Auferstehung Jesu erzählte, davon, dass sie, die anderen, ihn schon gesehen hätten, sprach dieser Thomas das aus, was die anderen nicht brauchten, weil sie hatten es oder sie hatten ihn ja gesehen. Er sagte zu einem Zeitpunkt, an dem Jesus nicht sichtbar im Raume war, solange ich meine Finger nicht in seine Wunden und an seine Seite legen kann, glaube ich nicht. Auch die anderen haben geglaubt, als sie ihn wieder gesehen haben. Er sagt das in einem Moment, wo er ihn noch nicht sehen kann. Jesus Christus ist Gottes Sohn. Und er kannte auch diesen Wunsch und er erfüllte diesen Wunsch. Thomas durfte seine Finger in die Wunden und in die Seite legen. Er durfte Jesus körperlich berühren nach dessen Tod und vor allem nach seiner Auferstehung. Das ist ein Beweis. Glauben wir das? Das sind Zeugenaussagen. Glauben wir ihnen? Das und nur das ist die eigentliche Frage für uns. Glauben wir den Zeugenaussagen? Glauben wir den Evangelien? Glauben wir an die Auferstehung? Denn ohne diesen Glauben ist Weihnachten nichts anderes als ein Kindergeburtstag, aus dem ein doch recht schönes Familienfest geworden ist, leider aber immer mehr seinen ursprünglichen Sinn verliert. Und ohne diesen Glauben würde niemand heute noch einen Gedanken an Karfreitag, an Jesu Kreuzigung verschwenden, außer ein paar Historikern vielleicht, weil es ist historisch bewiesen, dass Jesus gelebt hat. Es ist historisch bewiesen, dass Jesus gekreuzigt wurde. Das haben Römer und das haben Juden bestätigt. Vielleicht würden wir ja dennoch aus historischen, heidnischen Gründen immer noch Ostereier verstecken und verschenken. Ist ja schön. Aber wenn wir an diese Auferstehung glauben, dann tun wir das nicht, weil wir Zeugenaussagen gehört oder gelesen haben und diesen Aussagen glauben, sondern weil wir der frohen Botschaft, dem Evangelium glauben, der ganzen Geschichte, die ein Schöpfergott, der einzige Schöpfergott geschrieben hat und die ihn mit der gesamten Menschheit verbinden soll, weil sein Heiliger Geist uns dazu befähigt. Aber wenn wir dieser frohen Botschaft glauben, dann sollen wir das nicht nur für uns im stillen Kämmerlein tun. Wir sollen und wir müssen diese frohe Botschaft weitererzählen, weitergeben. An unsere Kinder, an unsere Enkelkinder. Das ist ein Auftrag, uralt. Er wird nur zu leicht vergessen. Und an jeder Stelle, wo wir eigentlich Widerspruch gegen allgemeines Geschwafel erheben müssen, müssen wir zu dieser grundsätzlichen frohen Botschaft stehen. Weihnachten, Ostern, für immer mehr Menschen in Deutschland verlieren diese Feste immer mehr ihre ursprüngliche Bedeutung. Und das liegt auch ein wenig an uns. Haben wir wirklich immer diesen Mut, zu unserer Überzeugung, zu unserem Glauben zu stehen? Oder werden wir mutlos, wenn uns Zweifler gegenüberstehen? Thomas war auch ein Zweifler. Wir selbst sind oft Zweifler. Wir selbst sind oft verzweifelt aus den unterschiedlichsten Gründen, oft weil wir uns hilflos und alleine fühlen. Bei all diesen Problemen auf der Welt, wie kriege ich Putin an die Kandare? Kann ich dem Trump in Amerika schreiben, dass mir seine Aussagen nicht gefallen? Schreiben kann ich ihm. Aber ob ihn der Brief erreicht, ist eine ganz andere Frage. da müssen einem doch Zweifel kommen bei all diesen Problemen auf der Welt. Aber wir sind nicht allein. Jesus selbst sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und Paulus schreibt, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht dessen, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Amen. So sei es. Das heißt Amen. So sei es.